Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bernhard Schlink hier zum ersten Mal bei der Leipziger Buchmesse. Wer noch mehr hören möchte, kann gerne heute Abend in die Albertina kommen. Olga ist Bernhard Schlinks aktueller großer neuer Roman und handelt von einer starken, klugen Frau namens Olga, ausgehend vom späten 19. Jahrhundert in Pommern bis ins frühe 21. Jahrhundert rein. Olga hat ihre Eltern verloren, verliebt sich als Kind schon in Herbert, den Sohn des Gutsherrn. Obwohl die Eltern natürlich gegen diese Verbindung sind, bleiben sie ein Paar. Sie bleiben ein Paar, als Olga Lehrerin wird. Sie bleiben ein Paar, als Herbert sich aufmacht zu Abenteuern nach Afrika, Amerika und Russland. Herbert träumt von kolonialer Macht, strebt nach Größe. Er will für Deutschland die Arktis erobern. Doch die Expedition scheitert, der Erste Weltkrieg bricht aus und Olga sieht ihren geliebten Herbert nie wieder und bleibt ihm doch verbunden in Gedanken und in Briefen. Im Anschluss an diese kurze Lesung wird Bernhard Schlink gerne hinten am Büchertisch ihre Bücher signieren, die Sie dort auch erwerben können. Herzlich willkommen, Bernhard Schlink, auf Ihrer ersten Leipziger Buchmesse.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich lese, aber nicht die ganze halbe Stunde, sondern so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und wenn Sie dann mögen, können wir ins Gespräch kommen. Sie können Fragen stellen, die ich zu beantworten versuchen werde. Wenn Sie nicht wollen, lese ich einfach weiter. Ich fange vorne an. Sie macht keine Mühe, am liebsten steht sie und schaut. Die Nachbarin, bei der die Mutter die Tochter abgab, mochte es erst nicht glauben, aber so war es. Das Mädchen, ein Jahr alt, stand in der Küche und sah eines nach dem anderen an, den Tisch mit vier Stühlen, die Anrichte, den Herd mit Pfannen und Kellen, das Spülbecken mit einem Spiegel, darüber zugleich das Waschbecken, das Fenster, die Vorhänge, zuletzt die Lampe, die von der Decke hing. Dann machte es ein paar Schritte und stand in der offenen Tür zum Schlafzimmer und sah auch hier alles an, das Bett, den Nachttisch, den Schrank, die Kommode, das Fenster und die Vorhänge, zuletzt wieder die Lampe. Es schaute interessiert, obwohl die Wohnung der Nachbarin nicht anders geschnitten und kaum anders möbliert war als die der Eltern. Als die Nachbarin dachte, nun habe das kleine, stumme Mädchen alles gesehen, was es in der Zwei-Zimmer-Wohnung, das Klo war im Treppenhaus, zu sehen gab, half sie ihm auf einen Stuhl am Fenster. Das Viertel war arm und hinter jedem der hohen Häuser kamen ein enger Hof und noch ein Haus. Die schmale Straße war voll mit den vielen Menschen aus den vielen Häusern, der Straßenbahn, Karren, aus denen Kartoffeln und Gemüse und Früchte verkauft wurden, Männern und Frauen, die aus Bauchläden Tant und Zigaretten und Zündhölzer verkauften, Jungen, die Zeitungen verkauften, Frauen, die sich verkauften. An den Ecken standen Männer und warteten auf eine Gelegenheit, irgendeine Gelegenheit. Alle 10 Minuten zogen zwei Pferde einen Wagen über die Schienen und das kleine Mädchen klatschte in die Hände. Auch als es älter wurde, wollte das Mädchen stehen und schauen. Nicht, dass es sich mit dem Gehen schwer getan hätte, es ging gewandt und sicher. Es wollte beobachten und verstehen, was um es herum geschah. Seine Eltern redeten kaum miteinander und kaum mit ihm. Dass das Mädchen Worte und Begriffe hatte, verdankte es der Nachbarin. Sie sprach gerne und viel, konnte nach einem Sturz nicht mehr arbeiten und sprang oft für die Mutter ein. Wenn sie mit dem Mädchen das Haus verließ, konnte sie nur langsam gehen und musste immer wieder stehen bleiben. Aber sie redete über alles, was es zu sehen gab, erklärte und beurteilte und belehrte. Und das Mädchen konnte nicht genug hören, und das langsame Gehen und viele Stehenbleiben war ihm recht. Die Nachbarin fand, das Mädchen solle mehr mit anderen Kindern spielen. Aber in den dunklen Höfen und Hausfluren ging es rau zu. Wer sich behaupten wollte, musste kämpfen, und wer nicht kämpfte, wurde drangsaliert. Die Spiele der Kinder waren eher eine Vorbereitung auf den Daseinskampf als ein Vergnügen. Das Mädchen war nicht ängstlich oder schwächlich, es mochte die Spiele nicht. Es lernte Lesen und Schreiben, noch ehe es in die Schule kam. Die Nachbarin wollte es ihm zunächst nicht beibringen, damit es sich in der Schule nicht langweile. Aber dann tat sie es doch, und das Mädchen las, was es bei ihr fand: Grimms Märchen, Hoffmanns 150er moralische Erzählungen, die Schicksale der Puppe Wunderhold und Struwwelpeter. Lange las es ihm stehen, an die Anrichte oder an die Fensterbank gelehnt. Gelangweilt hätte das Mädchen sich in der Schule auch, wenn es noch nicht hätte lesen und schreiben können. Der Lehrer bläute den 40 Schülerinnen Buchstaben um Buchstaben mit dem Stock ein, und das Vor- und Nachsprechen, Vor- und Nachschreiben war öde. Aber das Mädchen lernte begierig rechnen, damit es beim Einkaufen den Händler kontrollieren konnte. Es sang gerne, und im Heimatkundeunterricht unternahm der Lehrer Ausflüge mit der Klasse, und das Mädchen lernte Breslau kennen, die Stadt und die Umgebung. Es lernte, dass es in Armut aufwuchs, dass die Schule, ein neuer Bau aus rotem Backstein mit gelben Sandstein, Simsen und Pilastern, schöner war als die anderen Häuser im Viertel, bedeutete noch nicht, dass die anderen Häuser schäbig waren. Die Schule war die Schule. Aber als das Mädchen die stattlichen Wohnhäuser an den breiten Straßen, die Villen mit Gärten, die prächtigen öffentlichen Bauten und großzügigen Plätze und Anlagen sah und an den Ufern und auf den Brücken freier atmete, begriff es, dass in seinem Viertel die Armen lebten und dass es eine von ihnen war. Sein Vater war Schauermann, und wenn es im Hafen keine Arbeit gab, saß er zu Hause. Seine Mutter war Wäscherin, holte bei besseren Leuten Wäsche ab, trug sie in einem Bündel auf dem Kopf nach Hause und brachte sie gewaschen und gebügelt und in einen Laken gehüllt auf dem Kopf wieder zurück. Sie hatte Tag ein, Tag aus Arbeit, aber die Arbeit brachte nicht viel ein. Als der Vater beim Kohleumschlag tagelang nicht zum Schlafen und aus den Kleidern kam, wurde er krank. Kopfschmerz, Schwindel, Fieber. Die Mutter kühlte ihm mit nassem Tuch die Stirn und die Waden. Als sie über den rötlichen Hautausschlag an Bauch und Schultern erschrak und den Arzt holte, war auch ihr schwindelig und fiebrig. Und der Arzt diagnostizierte Fleckfieber und ließ beide ins Krankenhaus bringen. Der Abschied vom Mädchen war kurz. Es sah seine Eltern nicht wieder. Er sollte sich nicht anstecken und durfte sie nicht im Krankenhaus besuchen. Von den Nachbarn, die es zu sich genommen hatte, hörte es, die Eltern würden schon wieder werden. Bis nach einer Woche der Vater starb und nach 10 Tagen die Mutter. Es wäre gerne bei der Nachbarin geblieben und die Nachbarin hätte es gerne behalten. Aber die Mutter des Vaters entschloss sich, das Mädchen zu sich nach Pommern zu nehmen. Schon während der Tage, an denen die Großmutter sich um die Beerdigung kümmerte, den Haushalt auflöste und das Mädchen von der Schule abmeldete, lief es zwischen den beiden nicht gut. Die Großmutter war mit der Heirat ihres Sohnes nicht einverstanden gewesen. Sie hielt sich etwas auf ihr Deutschtum zugute und lehnte Olga Nowak, auch wenn sie fließend Deutsch sprach, als Frau für ihren Sohn ab. Sie war auch nicht damit einverstanden gewesen, dass die Eltern dem Mädchen den Namen der Mutter gegeben hatten. Einmal unter ihrer Obhut sollte das Mädchen statt des Slawischen einen deutschen Namen bekommen. Aber Olga ließ sich ihren Namen nicht nehmen. Als die Großmutter die Nachteile eines slawischen und die Vorzüge eines deutschen Namens zu erklären versuchte, sah Olga sie verständnislos an. Als die Großmutter ihr die deutschen Namen anbot, die sie gut fand, von Edeltraud bis Hildegard, weigerte sie sich, sich für einen zu entscheiden. Als die Großmutter erklärte, jetzt sei Schluss und sie heiße Helga, fast wie Olga, verschränkte sie die Arme, redete nicht mehr und reagierte nicht auf die Ansprache mit Helga. So ging es auf der Bahnfahrt von Breslau nach Pommern und in den ersten Tagen nach der Ankunft. Dann gab die Großmutter nach. Aber Olga war für sie von da an ein trotziges, ungezogenes, undankbares Mädchen. Alles war Olga fremd, nach der großen Stadt, das kleine Dorf und das weite Land, nach der Mädchenschule mit vielen Klassen, die Schule für Jungen und Mädchen in einem Raum, nach den lebhaften Schlesiern, die ruhigen Pommern, nach der herzlichen Nachbarin, die abweisende Großmutter, nach der Freiheit zu lesen, die Arbeit auf dem Feld und im Garten. Sie fügte sich, wie arme Kinder es von früh an tun. Aber sie wollte mehr als die anderen Kinder, mehr lernen, mehr wissen, mehr können. Ihre Großmutter hatte keine Bücher und kein Klavier, und Olga ließ dem Lehrer keine Ruhe, bis er ihr Bücher aus seiner Bibliothek gab, und dem Organisten, bis er ihr die Orgel erklärte und an ihr zu üben erlaubte. Als sie im Konfirmandenunterricht war und der Pfarrer abfällig über das Leben Jesu Buch von David Friedrich Strauss sprach, brachte sie ihn dazu, es ihr zu leihen. Sie war einsam. Auf dem Dorf wurde weniger gespielt als in der Stadt, die Kinder mussten arbeiten. Wurde gespielt, ging es nicht weniger rau zu. Und Olga war geschickt genug, sich zu behaupten. Aber sie gehörte nicht wirklich dazu. Sie sehnte sich nach anderen, die ebenfalls nicht dazugehörten. Bis sie einen fand. Auch er war anders. Von Anfang an. Kaum konnte er stehen, wollte er auch schon laufen. Weil es ihm nicht schnell genug ging, wenn er Schritt vor Schritt tat, hob er den einen Fuß an, ehe er den anderen abgesetzt hatte, und fiel hin. Er stand auf, machte einen Schritt und noch einen, fand sich wieder zu langsam, brach wieder mit dem einen Fuß auf, ehe er mit dem anderen angekommen war, und fiel wieder hin. Aufstehen, hinfallen, aufstehen. Er machte ungeduldig und unverdrossen weiter. Er will nicht gehen, er will rennen, dachte seine Mutter, die ihm zusah, und schüttelte den Kopf. Als er gelernt hatte, dass der eine Fuß den Boden erst verlassen darf, wenn der andere ihn erreicht hat, mochte er gleichwohl nicht gehen. Er trippelte mit flinken kleinen Tritten, und wenn die Eltern ihm das Geschirr angelegten und ihn an der Leine führten, wie es damals gerade Mode war, waren sie belustigt, weil der kleine Knabe auf dem Spaziergang zuckelte wie ein kleines Pony. Zugleich waren sie ein bisschen betreten. Die anderen Kinder liefen besser im Geschirr. Mit 3 Jahren rannte er. Er rannte durch das weitläufige Haus mit den 3 Geschossen und 2 Dachböden, die langen Gänge entlang, die Treppen rauf und runter, durch die Zimmer, die sich ineinander öffneten, über die Terrasse in den Park und zu den Feldern und zum Wald. Als er in die Schule kam, rannte er in die Schule. Nicht, dass er beim Aufstehen gesäumt oder beim Zähneputzen getrödelt hätte und anders zu spät gekommen wäre. Er wollte einfach lieber rennen als gehen. Anfangs rannten die anderen Kinder mit. Sein Vater war der reichste Mann im Dorf. gab auf seinem Gut vielen Familien Lohn und Brot, schlichtete Streitigkeiten, kümmerte sich um die Kirche und die Schule und sorgte dafür, dass die Männer richtig wählten. Das ließ die anderen Kinder zum Sohn aufschauen und ihm nacheifern, bis der Respekt, den der Lehrer ihm erwies, und die Unterschiede in Manieren, Sprache und Kleidung ihn den anderen entfremdeten. Vielleicht wären sie gerne sein Gefolge geworden, wenn er gerne ihr Anführer gewesen wäre. Aber daran hatte er kein Interesse, nicht aus Dünkel, sondern aus Eigensinn. Die anderen sollten ihre Spiele spielen, er spielte seine. Er brauchte die anderen nicht. Er brauchte sie zumal nicht zum Rennen. Als er 7 war, schenkten ihm die Eltern einen Hund, weil sie England bewunderten und Victoria, die Witwe des Kaisers Friedrich, verehrten, wählten sie einen Border Collie, einen englischen Hütehund, der den rennenden Sohn begleiten und beschützen sollte. Das tat er auch, immer vorneweg, mit häufigem Blick zurück und gutem Gespür dafür, wohin der Sohn wollte. Sie rannten auf Feldwegen und Ackerreinen, Holzwegen und Waldschneisen, oft auch quer Wald und Feld ein. Der Sohn liebte das freie Feld und den lichten Wald, aber wenn das Korn hochstand, rannte er durch die Ähren, die er an den nackten Armen und Beinen spüren wollte, und er rannte durch das Unterholz, damit es ihn kratzte und zauste und er sich losreißen konnte, wenn es ihn festhalten wollte. Als Biber einen Damm gebaut und den Bach zum Tümpel gestaut hatten, rannte er durch den Tümpel. Nichts sollte ihn aufhalten, nichts. Er wusste, wann der Zug in den Bahnhof einfuhr und wann er ihn verließ, rannte zum Bahnhof und mit dem Zug los und neben ihm her, bis der letzte Wagen ihn überholt hatte. Je älter er wurde, desto länger konnte er mit dem Zug mithalten. Aber darum ging es ihm nicht. Der Zug nahm ihn mit zu dem Punkt, an dem das Herz nicht schneller schlagen und der Atem nicht schneller gehen konnte. Er konnte den Punkt auch alleine erreichen, fand aber schöner, vom Zug mitgenommen zu werden. Er hörte das Keuchen seines Atems und spürte das Pochen seines Herzens. Er hörte seine Füße auf den Boden schlagen, gleichmäßig, sicher, leicht. Und in jedem Aufschlagen lag schon das Abheben und in jedem Abheben ein Schweben. Manchmal war ihm, als flöge er.
Haben Sie vielleicht Fragen? Sonst würde ich mit dem Handmikro rumgehen, oder soll ich den Anfang mal machen? Gut. Ja.
Sie müssen erst anschalten.
Eins, zwei. Mich würde interessieren, ob die Olga eine fiktive Person ist oder ob sie eine biografische Vorlage für sie hatten, ob sie historisch für sie gewesen ist.
Es gibt keine historische Vorlage für Olga. In Olga findet sich das eine oder andere von meiner Großmutter oder meiner Patentante, Fräulein Pilgrim, von Frauen wieder, die ich gekannt habe, älteren Frauen in meiner Kindheit und Jugend. Aber es gibt nicht die Olga oder ihr historisches Vorbild.
Weitere Fragen? Wie sind Sie überhaupt auf den Stoff gekommen, Herr Schlink?
Es gibt, apropos historische Vorlage, es gibt eine historische Gestalt, die mich zu Herbert angeregt hat. Also dem Jungen, über den ich vorgelesen habe, der so gerne gerannt ist und im Leben noch viel rennt. Es gibt eine historische Gestalt, einen Deutschen, der in Deutsch-Südwest zur Schutztruppe ging und dort die Wüste, die Sand- und Steinwüste kennen und lieben lernte und eine Sehnsucht danach bekam, sich in der Wüste, in der Weite, ja, ins Nichts zu verlieren. Und nachdem er aus Deutsch-Südwest zurückkam, machte er diese und jene Reise und brach dann zu einer Expedition in die Arktis auf. Nach der Sand- und Steinwüste, die Schnee- und Eiswüste, die Wüste schlechthin, das Nichts schlechthin. Und dort kam er dann auf einer schlecht vorbereiteten und zu spät im Jahr begonnenen Expedition um. Das hat mich interessiert, diese Gestalt. Und mich hat interessiert, wie lebt man mit so einem als Frau? Und so kam Olga. Und dann hat mich Olga eigentlich immer mehr und eher weniger interessiert. Und deswegen wurde es ein Buch eher über Olga als über ihn.
Wofür steht denn Olga genau für Sie? Was bedeutet Olga für Sie?
Zunächst steht sie in sich. Muss sie denn für etwas stehen? Sie steht in sich. Ich sagte, meine Großmutter, Tante, Frauen dieser Generation habe ich kennengelernt, auch als Student oder Assistent, die Sekretärin meiner Professoren, die nur Sekretärin werden konnten, weil die Zeiten damals so waren und die eigentlich auch was anderes hätten werden können und werden wollen. Olga wird Volksschullehrerin gegen viele Widerstände, aber sie wäre gerne auf die Universität nach Berlin gegangen, aber das war halt völlig ausgeschlossen für sie. Also, wenn man so will, steht Olga für diese Generation von Frauen, die unter ihren Fähigkeiten leben mussten. Ja?
Mich würde nach dem Anfang mal interessieren, wechseln Sie die Erzählweise in diesem Roman? Das wirkt ja im ersten Moment stark berichtend, obwohl man also Bilder im Kopf entwickelt.
Das Buch hat drei Teile. Der erste Teil berichtet und am Ende des Berichts Olga flieht nach Westen und kommt nach dem Krieg in einer Stadt im Westen an. Und ich sagte, sie wird Volksschullehrerin, aber sie verliert das Gehör und scheidet aus dem preußischen Schuldienst aus und wird Näherin. Und dann näht sie auch in der Stadt, in der sie nach ihrer Flucht ankommt. Und da lernt der kleine Junge in der Familie sie kennen und schreibt dann aus seiner Perspektive weiter. Und im dritten Teil gibt es nochmal eine andere Perspektive, aber die muss ich jetzt nicht erzählen.
Olga ist wahnsinnig großherzig. Ich bewundere Olga zutiefst, ihr Nachgeben, ihre Stärke. Und sie sieht ihren geliebten Herbert, wie er den Bezug zur Realität verliert, muss sehen, wie ein ganzes Volk sozusagen zu groß denkt. Glauben Sie, dass die Deutschen immer noch zu groß denken? Ist das in
also
unserer Wurzel?
Das ist ein Thema, das Olga immer wieder beschäftigt. Sie wächst ja in die Zeit des wilhelminischen Deutschland hinein und damals dachte man wirklich groß und hatte Träume von Weltgeltung und kolonialer Weltmacht und von deutscher Mission in der Welt. Und im Ersten Weltkrieg gab es ja auch grandiose Fantasien, wie nach dem Sieg Deutschland arrondiert und aussehen sollte. Und sie erlebt das Dritte Reich mit seinen Fantasien vom Lebensraum im Osten bis zum Ural. Also sie begegnet immer wieder diesen Großmacht- oder Allmacht-Fantasien. Und sie sieht auch danach manches noch zu groß geraten. Das ist ihr Lebensthema. Und dass sie stirbt in den 70er Jahren und ja auch die Studentenbewegung, dass die Studenten nicht nur die Universität reformieren, vielleicht auch Deutschland reformieren wollen, sondern gleich die ganze Welt vom Imperialismus und Kolonialismus befreien, das findet sie auch noch ein bisschen groß geraten. Also das ist ein Thema, das sie begleitet.
Hätten Sie vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Lesestelle für uns, 5 Minuten?
Eine kurze Lesestelle?
Eine kurze Lesestelle.
Dann lese ich Ihnen kurz von Olgas Flucht und Ankommen vor. Olga folgte den anderen nach Westen zu Fuß, auf Pferdewagen, auf Lastkraftwagen mit dem Zug. Die anderen würden schon wissen, wohin, sagte sie sich, und dass sie, sollten die anderen irren, auch nicht mehr wüsste. Sie schaffte es vor der Kapitulation über die Elbe und danach über den Main und an den Neckar. Die Stadt war unzerstört und nach den vielen Städten mit zerbombten, ausgebrannten, eingestürzten Häusern, verkohlten Bäumen an den Straßen und in den Gärten und Parks, Ruinenwüsten, aus denen Kamine oder ein Kirchturm oder ein Hochbunker ragten, Kellerlöcher, in die Menschen wie Ratten huschten, hatte Olga das Gefühl, angekommen zu sein. Sie bekam vom Flüchtlingsamt ein Zimmer zugewiesen und richtete sich binnen eines Tages mit ihrer wenigen Habe im Zimmer und mit freudigem Staunen in der Stadt ein. Auf ihrem Weg über die Hauptstraße kam sie an einem fotografischen Studio vorbei und ging einfach hinein. Das Bild zeigt eine stattliche Frau mit klarem, offenem Gesicht, mit Falten nur um die Augen und von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln, mit konzentriertem Blick und entschlossenem Mund. Das weiße, immer noch volle Haar hat sie wie auf der Fotografie als junges Mädchen am Vortag der Konfirmation zum Dutt gerafft und sie trägt ein schwarzes Kleid mit weißem Kragen, nicht hochgeschlossen, sondern mit leichtem Dekolleté. Sie lehnt sich nicht an und stützt sich nicht auf. Sie steht frei, lässt die rechte Hand hängen und hält die linke vor ihren Busen. Eine hoheitsvolle Geste. Nichts, keine Angespanntheit oder Gehemmtheit in Gesicht oder Haltung verrät, dass sie taub ist. Sie war eine genaue und zügige Näherin und hatte bald genug Kunden, aber sonst keine Kontakte. Und ihr Leben war nach der Flucht noch einsamer als davor. Die Suche nach den Freunden aus dem Nebelland über das Rote Kreuz blieb ergebnislos. Sie interessierte sich für Geschichte und Politik, las regelmäßig und aufmerksam die Zeitung, holte sich aus der Volksbücherei Bücher und Partituren. Sie entdeckte ihre Liebe zum Film und war es zufrieden, sich das, was sie nicht von den Lippen ablesen konnte, auszudenken. Sie nähte in mehreren Familien, bis sie Anfang der 1950er Jahre nach einigem Hin und Her um verlorene Papiere und vernichtete Akten die kleine Pension bekam, die ihr als ehemalige Volksschullehrerin im preußischen Schuldienst zustand. Dann nähte sie nur noch in unserer Familie, in der sie sich besonders willkommen fühlte. Was sie hier verdiente, reichte ihr als Zubrot.
Vielen Dank, Herr Schlink. Vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, lesen Sie Olga. Sie finden uns am Büchertisch und Ihnen noch einen schönen Messetag. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.